Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wenn wir als Land angegriffen werden, sollen wir uns dann nur verteidigen oder sollen wir zur Not auch zurückschlagen? Zum Glück leben wir ja in Zeiten, in denen wir uns solche kriegstaktischen Fragen gar nicht stellen müssen, zumindest nicht in der analogen Welt, aber im digitalen schon. Die Abwehr von Cyberattacken wird in Zukunft vom Innenministerium koordiniert und Innenminister Horst Seehofer will dabei nicht einfach nur, dass unsere Systeme im Netz verteidigt werden, sondern er will es den Behörden ermöglichen, zurückzuschlagen. Wieso er da aufpassen sollte, was er da tut, sagt uns Linus Neumann vom Chaos Computer Club in dieser Podcast-Episode des Updates.
Ich denke natürlich, dass wir hier besser beraten wären, in die Defensive zu investieren, statt Ressourcen der Offensive zu stärken. Denn kein Hack ohne Schwachstelle.
Ilka Knigge aus dem Update-Team ist mit im Studio. Sie hat sich heute mit Maternity Leave, also mit Mutterschutz von US-Sportlerinnen beschäftigt. Wie ist da die aktuelle Story dahinter?
Einige US-Sportlerinnen haben sich über Nike beklagt. Und zwar geht es da um Sponsoring-Verträge. Sie sind schwanger geworden und waren nicht finanziell abgesichert, hatten also einen ganz großen Druck, direkt wieder in den Sport einzusteigen. Das sind Geschichten, die sind schon von längerer Zeit passiert. Aber jetzt haben die Mütter und Sportlerinnen eben darüber gesprochen.
Darüber sprechen wir außerdem Thema im Update-Podcast, die vielen neuen, gut sichtbaren Satelliten des Unternehmens SpaceX, die in die Erdumlaufbahn geschossen werden.
Zum einen wäre es ungünstig, wenn die in großer Zahl dauerhaft im Blickfeld wären, weil dann zum Beispiel die Fotografie des Nachthimmels beeinträchtigt wäre oder auch astrophysikalische Messungen. Zum anderen machen sich Leute auch Gedanken um Weltraumschrott. Je höher diese Satelliten sind, desto langlebiger sind ihre Umlaufbahnen.
Das hier im Podcast des Updates vom 29. Mai 2019. Schönen Feiertag und danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Gaffer gab es schon immer bei Unfällen, aber seit alle Menschen Smartphones haben, ist Gaffen und Filmen bzw. Fotografieren an so einer Unfallstelle eine sehr unschöne Nebenerscheinung unserer digitalen Welt. Leute halten völlig schamfrei die Kamera drauf, während andere mit dem Leben kämpfen oder vielleicht schon tot sind. Das ist für Einsatzkräfte zum Daily Business geworden.
Die Busse sind so hoch, dass man davon dann reinschauen kann und dann sehen sie in den Bussen die ganze Busbesatzung, einschließlich den Busfahrer, wie sie so vorbeifahren und filmen. Das ist Standard heute. Als wenn es eine touristische Attraktion ist.
Das sagt der bayerische Polizist Stefan Pfeiffer und der ist vergangene Woche unfreiwillig zum Helden geworden. Er hat Schaulustige auf der A6, die einen Unfallschauplatz mit einem Toten gefilmt haben, ziemlich hart rangenommen und vorgeführt. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert, du hast dir die Szenen nochmal angeschaut, die Pressekonferenz dazu heute verfolgt und mit einem Juristen gesprochen. Wie genau war die Situation auf der A6 und wie hat der Beamte reagiert?
Also es gab letzten Dienstag einen schweren Unfall auf der A6 eben in Mittelfranken. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Ungarn ist auf einen langsameren Sattelzug vor sich aufgefahren und dann noch an der Unfallstelle verstorben. Riesenstau in beide Richtungen und viele von denen, die dann im Schneckentempo an der Unfallstelle vorbeigefahren sind, hatten halt ihr Handy gezückt, voll draufgehalten. Ja, und da ist Polizist Stefan Pfeiffer mal so richtig der Kragen geplatzt.
Haben wir uns verstanden? Schau, dass dein Handy wegtut.
Also was glaubst du, wer du bist? Pack dein Handy weg, sonst hole ich dich raus, du, schreit der Polizist sichtlich emotional. Und es ging eben noch weiter, er hielt dann auch andere Gaffer an, holte sie sogar aus dem Fahrzeug und fragte:
Why do you make pictures?
Okay.
You can look at him.
Nah,
he come from the own country. You wanna see him?
No.
Shame on you.
Also möchtest du ihn sehen, ein Foto vielleicht machen? Er kommt aus dem gleichen Land wie du. Schäm dich, sagt der Beamte zu diesem Lkw-Fahrer.
Also der Polizist Stefan Pfeiffer, der wollte den Gaffern die Leiche zeigen.
Ne? Ja, genau. Der Polizist erklärte heute, das sei eine völlig spontane Reaktion gewesen. Jetzt wirklich nichts fürs Lehrbuch. Aber offenbar die einzige Möglichkeit, um die Gaffer mal nachhaltig irgendwie zu beeindrucken, weil diese 128 Euro für das Blockieren der Rettungsgasse reiche offenbar nicht mehr aus.
Es ist für uns schon auch durchaus eine Möglichkeit, die Leute mal mit ihrem Verhalten zu konfrontieren. Einfach bloß 128,50 Euro zu verlangen und sie wieder weiterzuschicken. Bin ich mir ziemlich sicher, ist der Lerneffekt relativ gering. Sie müssen auch, glaube ich, mal merken, was sie eigentlich tun. Und wenn wir dann gesagt haben, wollen sie denn vielleicht noch mal wirklich hingucken können, dann wollten sie alle nicht mehr.
Ja, komisch. Da scheint das Auto ein bisschen wie das Internet zu funktionieren. Man sitzt halt so in seiner persönlichen Schutzzone. Wenn man da dann rausgeholt wird, ziemlich unangenehm.
Einerseits natürlich eine gute Aktion des Polizisten, andererseits ein heftiger Ton auch des Polizisten. Absolut. Ist das Verhalten des Beamten korrekt?
Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil mal abgesehen davon, wie wir das Verhalten des Polizisten jetzt persönlich finden und dass Bayerns Innenminister den Beamten supportet, rein aus juristischer Sicht war das total unprofessionell, sagte mir Strafverteidiger Udo Vetter heute. Und das mit dem Duzen, das geht eigentlich gar nicht.
Bei uns in Deutschland gibt es ja einen sehr weiten Ehrbegriff. Das heißt, die persönliche Ehre von jedem von uns ist geschützt. Und da sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Und zu den unabkömmlichen Grundsätzen der persönlichen Ehre gehört eigentlich auch, dass sich Betroffene nicht duzen lassen müssen, es sei denn, sie sind schon beim Du oder haben es angeboten. Das gilt auch für die Polizei. Auch Polizeibeamte dürfen nicht jemanden einfach deswegen duzen, weil sie über dessen Verhalten wiederum verärgert sind.
Also genau genommen könnten die Gaffer diesen Polizisten dann sogar wegen Beleidigung anzeigen.
Das wird wahrscheinlich keiner machen, aber es ist natürlich ein guter Punkt. Spannend finde ich ja, was wäre denn, wenn ihm einer gesagt hätte, ja, die Leiche, die würde ich mir gern ansehen. Wäre das erlaubt?
Absolut nicht. Und darauf zielt ja auch diese Maßnahme. Stefan Pfeiffer weiß, dass niemand jemals bisher ja gesagt hätte. Aber für den Juristen auch ein klares No-Go.
Gerade an diesem Punkt offenbart sich eben das wirklich, wie ich finde, grandios unprofessionelle Verhalten des Polizeibeamten. Man sollte Menschen nicht mit pädagogischen Konzepten konfrontieren, die letztendlich nicht aufgehen können. Das wäre dem Polizeibeamten schon aus juristischen Gründen unmöglich gewesen, denn dann hätte er sich sogar selbst strafbar gemacht, möglicherweise wegen zum Beispiel Störung der Totenruhe. Kein Verletzter muss oder gerade Verstorbener muss sich dann zum Objekt machen lassen, zum pädagogischen Objekt. Erziehung für die Zukunft, das ist keine Aufgabe der Polizei und gerade an Tatorten insbesondere nicht.
Also, ne, Emotionen mal außen vor, rein aus juristischer Sicht ist Erziehung keine Sache der Polizei. Es sind Staatsdiener ohne Bildungsauftrag und Udo Vetter kann das Verhalten des bayerischen Polizisten wirklich nicht nachvollziehen.
Wenn die Polizei sich dann damit rechtfertigt zu sagen, ja, keiner hat ja die Leiche bisher sehen wollen, dann muss man sich umgekehrt natürlich fragen, was nutzt ihr denn da für einen vermeintlichen Schockeffekt aus, ja? Also wir sind ja alle erwachsene Menschen, die da am Steuer sitzen und dann da sich auf die Brust zu klopfen und zu sagen, wir haben zwar überhaupt keine juristische Grundlage, aber die Reaktion der Leute zeigt uns, dass das wirksam ist, halte ich deshalb für nicht ganz nachvollziehbar, weil die Polizeibeamten ja letztendlich nicht belegen können, dass es tatsächlich sinnvoll gewesen ist.
Klare Worte des Juristen, unabhängig davon, dass Gaffen natürlich vollkommen inakzeptabel ist, aber es kam eben auch schon vor, dass Angehörige von Unfallopfern aus den sozialen Medien erfahren mussten, was passiert ist, weil die Polizei gar nicht so schnell sein kann. Also es nimmt echt immer krass Ausmaße an und daher forderte die Bayerische Gewerkschaft der Polizei heute auch eine Verschärfung des Paragraphen 201a, dem sogenannten Paparazzi-Paragraphen. Da geht es um die Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch Bildaufnahmen, eben bei lebenden Personen. Und da sollten zukünftig eben auch Tote geschützt werden können. Dann könnten zum Beispiel schaulustige Hobbyfilmer nämlich direkt mit Freiheitsstrafen belangt werden. Und außerdem wollen die Beamten bei Gaffern in Zukunft vermehrt Kameras oder Handys einkassieren, haben sie gesagt. Und das ist dann wohl juristisch auch erlaubt.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert über Gaffer und die Reaktion eines Polizisten in Mittelfranken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt stellt euch mal vor, Hacker legen per Cyberangriff ein Krankenhaus lahm. Lebensnotwendige Operationen im Krankenhaus müssen abgesagt werden. Oder die Systeme eines Atomkraftwerkes oder von Stromnetzen werden attackiert. Bundesinnenminister Seehofer, der will sich für solche Cyberattacken rüsten. In seiner Schublade liegen da bereits Pläne für solche Angriffe aktiv abzuwehren. Und zwar mit Gegenangriffen als allerletzter Möglichkeit. Und das offenbar auf zwei Arten. Zum einen sollen unsere Sicherheitsbehörden Internetleitungen stilllegen dürfen. Damit soll eine Verbreitung von geklauten Daten gestoppt oder eingedämmt werden, damit die nicht mehr weitergeschickt werden können. Außerdem sollen die Behörden künftig zurückhacken dürfen. Das heißt, den Server, von dem die Attacke ausgeht, ausschalten. Die Bundesregierung spricht von einer aktiven Cyberabwehr bei dieser Sache. Und Kritiker sprechen von einem Hackback. Linus Neumann vom Chaos Computer Club habe ich gefragt, also lass uns erstmal über dieses Stilllegen von Internetleitungen sprechen. Ist das eine sinnvolle Maßnahme?
Also wir sehen, dass das Bundesministerium fürs Innere und auch die anderen hier beteiligten Ministerien auf jeden Fall Schwierigkeiten haben, Szenarien aus der Vergangenheit, reale Szenarien zu finden, wo das einmal geholfen hat oder geholfen hätte. Es ist immer möglich, sich einen theoretischen Fall zu konstruieren, einen praktischen gibt es aber selten. Durchaus kann es aber natürlich sein, dass man sagt, okay, hier diese Leitung jetzt in diesem Moment zu unterbinden, ist schadensmindernd im Falle dieses Angriffs. ich kann mir zumindest solche Fälle vorstellen und denke auch, zumindest bei der Unterbrechung von Leitung oder Unterbrechung der Erreichbarkeit haben wir sicherlich auch nicht so einen großen Streitpunkt, wie wenn es dann wirklich darum geht, in andere IT-Systeme einzudringen.
Dann lass uns darüber sprechen. Also das zweite, der Gegenangriff auf feindliche Server, die womöglich irgendwo im Ausland sitzen, von denen man gar nicht weiß, von wem sie sind. Wie könnte das aussehen und was ist davon zu halten?
Also hier geht es um ein bitteres Geheimnis des Hackings. Ja, auch wenn das im Fernsehen und bei Demonstrationen immer so einfach und schnell aussieht, ist es das nicht. In der Regel muss so ein Hack sorgfältig vorher ausgekundschaftet werden. Er muss vorbereitet werden. Man muss genau wissen, mit welchen Zielen man da zu tun hat, um dann eben möglichst schnell seine Maßnahme wirklich durchführen zu können. Deswegen, wenn man irgendwo irgendwelche Live-Hacks sieht und so, dann sind das einfach nur irgendwelche völlig einfach vorbereiteten Demonstrationen, an denen vielleicht jemand vorher Wochen oder Monate gesessen hat. Also sowas wie Hackdat auf Befehl, jetzt irgendetwas zu hacken, ist nicht möglich ohne ausführliche Vorbereitung, Auskundschaftung und im Zweifelsfall auch schon dadurch die Systeme vorher zu infiltrieren. Zum Beispiel zu Spionagezwecken. Und das ist genau das, was hier geplant wird, wenn überlegt wird, diese Kapazitäten der Cyberoperationen oder wie sie hier genannt werden, CNI, diese Möglichkeit dafür beim BND anzusiedeln, denn der hat ja schon die Spionagemöglichkeiten. Für die Spionage darf er hacken. Für die Sabotage jetzt aber noch nicht. Und darum geht es hier eigentlich.
Okay, also Server, von denen Angriffe ausgehen, die stehen dann im Ausland. Was kann dann passieren? Was könnte denn eine Gegen-Cyber-Attacke, so ein Hackback von deutschen Behörden für Folgen haben?
Also die deutschen Behörden bilden sich ja jetzt so etwas ein, wie da seien jetzt gestohlene Daten drauf und um deren Verbreitung zu behindern, würde man jetzt diesen Server irgendwie hacken. Ich glaube, denen ist auch klar, dass Daten kopiert werden. Auch das Stehlen von Daten ist ein Kopieren. Und natürlich wissen Angreifer und Datendiebe das natürlich auch, dass sie ihre Daten mehrfach vorhalten sollen. Also für diesen Fall sehe ich das ehrlich gesagt nicht wirklich als sinnvolle, schadensmindernde Maßnahme. Der andere Bereich, den sie so nennen, ist quasi der, ein Angriff würde erfolgen, der jetzt die Verfügbarkeit von etwas anderem beeinträchtigt. Und dann geht man also davon aus, wenn jetzt dieser eine Server hops genommen wird, dann würde der Angriff aufhören. Auch das zeigt so ein bisschen so eine alte Denke, wo man davon ausgeht, dass Angreifer jetzt nur einen Zugang zum Internet hätten oder nur von einem Server aus arbeiten würden und nicht in der Lage wären, Dateien zu kopieren. Und genau deshalb fällt es eben auch den Befürwortern dieser Maßnahmen so schwer, Szenarien zu finden, in denen das überhaupt sinnvoll wäre. Und mir fallen auch keine wirklichen ein.
Markus Beckedahl von netzpolitik.org hat heute gesagt, das sei ein ganz großes Problem, wenn man im Ausland einen Server angreift, von dem man nicht weiß, von wem er ist. Ein Beispiel hat er genannt, und zwar, da steht ein Server, der uns angreift, also eine Cyberattacke aus Russland. Und dieser Server gehört aber eigentlich einem ganz anderen Land. Und jetzt würden wir den dicht machen und dann gäbe es eine internationale große Krise. Kannst du dir so ein Szenario auch vorstellen?
Sowieso, in dem Moment, wo die Bundesrepublik Deutschland aktiv, offensiv agieren würde im Internet, also andere Sachen hackt und sabotiert, müssen wir ohnehin von diplomatischen Verstimmungen ausgehen. Ich denke aber, ein viel größeres Problem dabei ist, dass wir ja hier die ganze Zeit mit der Argumentation des Gegenangriffs zur Defensive konfrontiert sind. Immer wieder ist von dem Verteidigungsfall die Rede, von dem letzten Mittel. Und wenn wir uns darüber einig sind, und das sehen wir ja auch in der Argumentation des Innenministeriums, dass das hier eine Verteidigungsmaßnahme als Ultima Ratio sein soll, dann frage ich mich ja erstmal, wie sieht es denn überhaupt aus mit unseren Verteidigungsmaßnahmen? Und das sieht natürlich eher schwach aus, das sieht eher schlecht aus. Und ich denke natürlich, dass wir hier besser beraten wären, in die Defensive zu investieren, Ressourcen der Defensive zu stärken, statt Ressourcen der Offensive zu stärken. Denn kein Hack ohne Schwachstelle.
Bundesinnenminister Seehofer, der plant eine aktive Cyberabwehr bei Cyberangriffen aus dem Ausland. Dafür müsste er wohl allerdings auch das Grundgesetz ändern. Und im Juni soll dieses Vorhaben dann erstmal im geheimtagenden Bundessicherheitsrat besprochen werden. Informationen vom Chaos Computer Club von Linus Neumann hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr jetzt im Mai oder auch Anfang Juni abends mal hochschaut zum Himmel, dann könnt ihr mit bloßem Auge und bei klarem Himmel etwa 450 Sterne blinken sehen und ab und zu auch einen Satelliten oder an bestimmten Tagen auch die ISS, wie sie vorbeifliegt. Seit Ende vergangener Woche sind es da oben aber viel, viel mehr Lichter. Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat nämlich 60 Satelliten ins All geschossen, die man besonders gut und häufig sehen kann. Astrophysiker Michael Büker, ich habe mir die Fotos und so ein YouTube-Video angesehen. Wie ist es mit dir? Konntest du die Satelliten schon selbst am Nachthimmel sehen?
Nein, leider hatte ich in Hamburg, wo ich wohne, immer noch Pech mit den Wolken. Aber mich haben die Bilder tatsächlich auch beeindruckt und auch die Leute, die das gepostet haben auf Twitter. Zum Beispiel war das immer mit großen Überraschungsbekundungen begleitet, diese Aufnahmen von den Satelliten, die auch wirklich außergewöhnlich aussehen.
Warum sehen wir die so hell?
Das liegt vor allem daran, dass die besonders jetzt kurz nach dem Start noch in einer besonders niedrigen Umlaufbahn waren. Anders als bei anderen Satelliten benutzen die ein besonders treibstoffsparendes Antriebssystem, was zur Folge hat, dass sie eine Weile brauchen, um auf ihre tatsächliche Arbeitshöhe zu kommen. Das heißt, die sind eine Weile noch vergleichsweise tief gewesen. Das ist der eine Grund, denn je näher an der Erde, desto mehr Sonnenlicht, das reflektiert wird von so einem Satelliten, erreicht dann auch unten unser Auge. Und zum Zweiten waren die Satelliten wohl noch nicht vollständig ausgerichtet und dann kann es passieren, dass zufällig zum Beispiel die Solarpanel eines dieser Satelliten nicht direkt zur Sonne zeigen, sondern das Licht sozusagen im richtigen Winkel in unsere Richtung reflektieren und dann erscheinen die besonders hell. Diese beiden Effekte spielten da jetzt zusammen bei diesem ersten Start.
Und was für eine Aufgabe haben diese 60 Satelliten da oben?
Ja, die 60 sind erstmal nur ein Test für ein System, das am Ende sehr, sehr, sehr viel größer werden soll. SpaceX hat von 12.000 Satelliten gesprochen, die in einigen Jahren dann im All sein sollen. Und das Ganze soll im Wesentlichen ein Kommunikationsnetz werden. Man kann sich das ein bisschen so ähnlich vorstellen, wie um Handyempfang zu haben, überall vor ein paar Jahrzehnten überall Mobilfunkmasten gebaut werden mussten. So muss man eben für ein dichtes Netzwerk an Satellitenkommunikation, das überall auf der Welt verfügbar sein soll, um Telefonate oder Internetverbindungen zu ermöglichen, eben auch jede Menge Satelliten ins All gebracht werden. Und da sind diese 60 nun, wie gesagt, ein erster Prototyp für ein System, das, wie SpaceX angekündigt hat, einmal 12.000 Satelliten umfassen soll. Und damit ist SpaceX auch nicht alleine. Auch Amazon zum Beispiel hat eine ähnlich große Konstellation angekündigt. Was sich davon am Ende wirklich in die Realität umsetzen wird, muss man aber sehen.
Aber rechnen wir mal zusammen. 12.000 von SpaceX, dann Amazon noch, vielleicht noch Apple oder Google. Am Ende haben wir da 100.000 Satelliten und die Astrophysiker und die, die gerne Sterne beobachten, beschweren sich ja jetzt schon.
Ja, genau. Also es bezieht sich im Wesentlichen sozusagen auf die Aussicht, wenn wir die Population aktiver Satelliten vervielfachen. Denn zurzeit sind es nur wenige tausend Satelliten, die aktiv sind. Und mit ein, zwei solcher Konstellationen von diesen dichten Kommunikationsnetzen würde sich die Gesamtanzahl von Satelliten dann möglicherweise sogar verzehnfachen. Und da fragt man sich natürlich, was das für Folgen hat. Zum einen wäre es ungünstig, wenn die in großer Zahl dauerhaft im Blickfeld wären, weil dann zum Beispiel die Fotografie des Nachthimmels beeinträchtigt wäre oder auch astrophysikalische Messungen. Zum anderen machen sich Leute auch Gedanken um Weltraumschrott. Je höher diese Satelliten sind, desto langlebiger sind ihre Umlaufbahnen. Auf niedrigen Umlaufbahnen, zum Beispiel dort, wo die ISS unterwegs ist, bei bis zu 500, 600 Kilometern, fallen die nach einigen Jahren von selbst runter, wenn sie nicht mit ihren Triebwerken gegensteuern. Auf höheren Umlaufbahnen, die für diese Kommunikationssatelliten auch gedacht sind, wie zum Beispiel bei 1000 Kilometern und mehr, da würden sie allerdings schon Jahrzehnte und Jahrhunderte stabil auf ihrer Bahn bleiben und wenn die Firma irgendwann mal pleite ginge oder aus anderen Gründen die Kontrolle über die Satelliten verloren ginge, dann hätte man da ein Riesenproblem mit lauter Hardware, die nicht mehr gesteuert wird.
Kann irgendwer Elon Musks Firma SpaceX daran hindern, 12.000 Satelliten ins All zu schießen?
Also es ist eine Genehmigung zunächst schon mal ausgestellt worden für das, was sie da vorhaben. Das hat der Kollege Jan Hattenbach in seinem Blog ganz schön beschrieben. Das ist nämlich die amerikanische Rundfunkbehörde FCC, die Federal Control Commission, die offenbar da so ein bisschen mit dem Ansatz rangeht, dass die USA halt entscheiden, was man ins All um die gesamte Erde bringen kann und was nicht. Und der Rest der Welt wurde da eben nicht gefragt. Nein, tatsächlich, was im All passiert, was dort erlaubt ist und was nicht, ist im Wesentlichen auf den guten Willen zwischen den Raumfahrtnationen angewiesen, also dass da niemand Blödsinn baut. Wir haben das ja auch vor ein paar Wochen diskutiert mit dem Antisatellitenwaffentest, wo Indien also mit einer Raketenwaffe von der Erde aus eigene Satelliten zum Test zerstört hat und dabei auch eine Menge Weltraumschrott freigesetzt. Diese ganzen Sachen sind schwach reguliert und je schneller und je mehr jetzt auch eben kommerzielle Akteure, große Firmen da auf diesen Markt drängen und ihre Projekte umsetzen, desto mehr sollte man sich vielleicht auch Gedanken darüber machen, wie das effektiv reguliert werden kann und wer das am besten reguliert.
Astrophysiker Michael Büker in Deutschlandfunk Nova über momentan gut sichtbare Satelliten des Unternehmens SpaceX, von denen es immer mehr und mehr werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. If we dream of equal opportunity, delusional. And if we want to be an athlete and a mother, well, that's just crazy.
Das ist Alicia Montaño, eine US-amerikanische Mittelstreckenläuferin. In einem Video der New York Times vor 2,5 Wochen hat sie für jede Menge Diskussion gesorgt. Es geht da um Spitzensport, es geht um Schwangerschaft und es geht um Nike, die Sportmarke. Ilka Knigge aus unserem Team hat sich die ganze Geschichte nochmal angeschaut, denn diese Woche hat das Video, das ihr gerade gehört habt, für Konsequenzen gesorgt. Ilka, was genau ist in diesem Video zu sehen?
In dem Video geht es um Alicia Montaños Erlebnisse mit ihrem Sponsor Nike, als sie schwanger wurde. Alicia Montaño, mal kurz zu ihr, die ist eine 800-Meter-Läuferin, die ist bei den Olympischen Spielen in London 2014 Vierte geworden in ihrer Disziplin und war auch schon US-Meisterin einige Jahre davor. Und sie hat schon zweimal für Diskussionen rund um das Thema Spitzensport und Schwangerschaft gesorgt. Einmal ist sie im 5. und einmal im 8. Monat der Schwangerschaft bei Wettkämpfen angetreten. Und das hier prangert sie in dem Video an.
I was sponsored by Nike, and then when I told them that I wanted to have a baby during my career, they told me, simple, we'll just pause your contract and stop paying you. And we're not just up against our sponsors. The U.S. Olympic Committee strips our health insurance if we do not stay at the top of our game during our pregnancy. And this just makes our comeback even harder.
Sie will darauf aufmerksam machen, dass ihr Sponsor Nike ihr während der Schwangerschaft nichts zahlen wollte. Und sie sagt auch, das US-amerikanische Olympische Komitee die Krankenversicherung der Sportlerinnen, dass sie die streichen, wenn sie nicht die passenden Leistungen erbringen, auch während der Schwangerschaft.
Das ist schon krass. Betrifft das auch andere Sportlerinnen?
Ja, mittlerweile haben sich einige US-amerikanische Sportlerinnen dazu Wort gemeldet zu dem Thema. Zum Beispiel auch Allyson Felix. Die ist 6-fache Olympiasiegerin und spricht, nachdem Alicia Montaño den Anfang gemacht hat, jetzt auch in so einem New York Times Video über ihre Erfahrungen. Das wurde dann letzte Woche veröffentlicht.
Putting really strict requirements on our returning to competition takes away from our mothering. It can jeopardize our health. While I am spending countless hours in the NICU, I'm coming home, you know, at 1 a.m. trying to figure out how can I get to the gym to put a few hours in, because I know I have to be ready to run in 6 months.
Also sie sagt, sie musste 6 Monate nach der Entbindung wieder bereit sein, zurückzukehren und hat sich nach ihrer Geburt mit Komplikationen dann auch noch total gestresst, um schnell wieder fit zu werden. Das war ein großes Risiko für ihre Gesundheit und auch sie hatte einen Sponsorvertrag mit Nike.
Aber wie ist das denn geregelt? Ist das etwas Außergewöhnliches, dass Nike die Sportlerin nur weiter unterstützt, wenn sie auch schnell wieder zurückkehren? Also so ein Sponsoringvertrag, der ist ja erstmal sowas wie ein Werbevertrag. Und wenn sie nicht auf Wettkämpfen sind und damit auch nicht die Werbebotschaft verbreiten, dann werben sie ja nicht.
Ja, bei der Sache, da kommen irgendwie einige Punkte zusammen. Die Verträge, die sind so aufgebaut, dass die Sponsoren sie aufkündigen können oder eben die Zahlungen verringern können, wenn die Athletinnen nicht die Leistungen erreichen, die sie erreichen sollen, also auch bei einer Schwangerschaft theoretisch. Allyson Felix hält mit dem Promo-Argument dagegen. Sie sagt, sie habe an extrem vielen Promo-Veranstaltungen von Nike teilgenommen und auch außerhalb der Sportveranstaltungen eben Werbung für den Sportartikelhersteller gemacht. Das würde ja theoretisch auch in einer Schwangerschaft so funktionieren. Mhm. Dazu kommt dann, sie und auch Alicia Montaño sind ja Leichtathletinnen und für die ist es in den USA besonders krass. Für die Sportlerinnen sind Sponsorengelder meistens die einzigen Einnahmequellen, bis auf Preisgelder. Sieht also ziemlich schlecht aus, wenn die dann auch noch wegfallen.
Ist das auch in Deutschland ein Problem für Sportlerinnen?
Jein, also in Deutschland ist die Bezahlung der Athletinnen ein bisschen anders geregelt als in den USA. Wir haben ja hier so ein Kadersystem und darüber bekommen die Athletinnen eben einen Großteil ihres Geldes. Und auch Auszeiten wie bei einer Schwangerschaft sind über dieses Kadersystem geregelt. Im Fußball zum Beispiel läuft das dann über den Club, da ist es noch ein bisschen anders, aber die haben da in dem Clubsystem eben auch die Möglichkeit. Wobei, man muss schon sagen, der Druck, dann schnell zurückzukommen nach so einer Schwangerschaft, würde ich jetzt vermuten, ist trotzdem einfach hoch.
Jetzt hat Nike ja auf die Videos und die Diskussion reagiert. Was ändert sich jetzt?
Die Verträge sollen sich ändern. Nike hat versprochen, Athletinnen, die ein Baby haben möchten, eine bezahlte Abwesenheit von 12 Monaten zu ermöglichen. Ich bin gespannt, was das jetzt für die Sportlerinnen bedeutet, die sich da öffentlich geäußert haben. Allyson Felix ist zum Beispiel gerade nirgendwo unter Vertrag, weil sie einen Vertrag ohne Mutterschaftsschutz einfach nicht unterschreiben wollte. Nike wird aber, nehme ich mal an, ziemlich angepisst sein von dieser Berichterstattung in den letzten Wochen. Die Sportlerinnen, die unterschreiben ja mit den Verträgen eigentlich eine Verschwiegenheitserklärung und sie haben sich sicherlich, mehr jetzt gesagt, als Nike da eigentlich lieb ist. Mhm. Aber vielleicht nimmt Allyson Felix ja ein anderer Sponsor unter Vertrag. Ultra, Burton und Brooks haben angekündigt, dass sie jetzt auch Sportlerinnen während der Schwangerschaft besser unterstützen wollen.
Wie ist das eigentlich mit männlichen Leichtathleten, wenn die ein Baby haben dann plötzlich in der Familie?
Die haben doch keine körperlichen Einschränkungen.
Passiert mal wieder nix. Parental Leave ist in den USA nicht geregelt wie bei uns. Das wissen wir alle. War letztes Jahr schon ein Riesenthema. Ist ein Riesenthema für Sportlerinnen, wenn sie ausscheiden, weil sie ein Kind haben wollen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Europawahl hat es ja relativ deutlich gemacht. Ne? Klimaschutz ist für viele deutsche Wähler gerade das wichtigste Thema und das nicht nur für junge deutsche Wähler. Wird das jetzt dazu führen, dass die Bundesregierung da aktiver wird? Klar ist nämlich, die Klimaschutzziele 2020, die werden schon mal nicht von uns erreicht. Heute hat sich aber zum zweiten Mal das sogenannte Klimakabinett getroffen, um darüber zu sprechen, wie wenigstens die Ziele bis 2030 eingehalten werden können. Verschiedene Ressorts, Umwelt, Inneres, Bauen, Wirtschaft, Landwirtschaft und Verkehr sollen sich untereinander abstimmen, wo sie zum Beispiel CO2 einsparen könnten. Eine echte Herausforderung ist das für die Ministerinnen und Minister, weil SPD und CDU sind sich bei der Klimapolitik ja nicht gerade sehr einig. Katharina Hamberger in unserem Berliner Hauptstadtstudio. Was wurde denn heute bei diesem Klimakabinett beschlossen? Wer hat denn was konkret vorgeschlagen?
Da gab es unterschiedliche Vorschläge, die jetzt mal endlich auf den Tisch gelegt wurden. Es sollte ja eigentlich im März schon jedes Ressort vorschlagen, wie es so die Klimaziele einhalten will. Und das Landwirtschaftsministerium war bislang das Einzige, das geliefert hat. Und jetzt heute sind das Verkehrsministerium und auch das Bauministerium nachgekommen. Vom Bauministerium Horst Seehofer, der hat vorgeschlagen, dass man die energetische Gebäudesanierung von der Steuer absetzen sollen können. Und Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, hat auch eine ziemlich lange Liste vorgelegt, mit der er 55 Millionen Tonnen CO2 einsparen möchte bis 2030. Da ist dann sowas drin wie die Förderung von alternativen Kraftstoffen, also Wasserstoff zum Beispiel. Dann möchte er die Prämie für die Elektroautos, diese Kaufprämie, die es bislang schon gibt, die aber im Juni ausläuft, nochmal verlängern und verdoppeln. Also, dass es dann 4.000 Euro für Fahrzeuge unter 30.000 Euro gibt, wenn man so eins kauft. Und er möchte auch die Ladeinfrastruktur ausbauen. Das sind so Vorschläge, die auf den Tisch gekommen sind, beschlossen. So, jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Ist nämlich dann am Ende noch nichts geworden. Da ist dann am Ende nur eine Pressemitteilung rausgekommen, in der man bekräftigt, also ich lese das mal vor, weil das muss man vorlesen, glaube ich, ist ein sehr komplexer Satz. Die Bundesregierung bekräftigt ihre Absicht, sicherzustellen, dass Deutschland die Klimaziele 2030, auf die es sich international verpflichtet hat, einhält. So.
So, was ist denn mit Überlegungen für den Ausstoß zum Beispiel von CO2 künftig einen Preis zahlen zu müssen? War ja ein großes Thema in den vergangenen Wochen. War das auch Thema im Klimakabinett?
Das scheint diesmal nicht Thema gewesen zu sein, sondern das möchte man dann im Juli, man trifft sie also in der Sommerpause, nochmal besprechen. Das ist heute in dieser Pressemitteilung auch bekannt geworden. Und da möchte man eben die CO2-Bepreisung dann sprechen. Grundlage soll dann sein ein Gutachten, das im Moment erarbeitet wird.
Die Umweltministerin Schulze von der SPD ist ja am Montag mit ihrem Entwurf eines Klimaschutzgesetzes vorgeprescht und hat den überraschend zur Ressortabstimmung weitergegeben, ohne auf eine Antwort aus dem Kanzleramt zu warten. Das hat nicht gerade für gute Laune gesorgt zwischen den Koalitionspartnern. Wie war denn da die Stimmung heute generell?
Das kann man, wie es dort war, nicht so genau sagen. Jetzt in der Regierungspressekonferenz im Anschluss hat das tatsächlich keine so große Rolle mehr gespielt. Aber davor war da schon etwas Unmut zwischen den Koalitionspartnern. Also heute Morgen hat im Deutschlandfunk Georg Nüßlein, das sind CSU-Politiker, ein Interview gegeben und hat dann der Umweltministerin nochmal den Alleingang vorgeworfen und dass das so nicht geht und das kann man so nicht machen. Und die Union möchte sich da dagegen stellen. Da ist der Streit tatsächlich auch noch nicht ausgeräumt.
Okay, die treffen sich also bald wieder. Kommen wir in Deutschland diesem Ziel, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland deutlich zu reduzieren, ein Stückchen näher? Was sagen die Kritiker?
Die Kritiker sagen, es ist jetzt quasi 5:12. Also wenn man heute mal Greenpeace gehört hat, die haben gesagt, es muss jetzt wirklich was passieren. Und man hat jetzt genug nur Ankündigungen gehört und man muss jetzt endlich mal zu Potte kommen. Und auch die Grünen sehen das ähnlich. Also die sprechen da von Sonntagsreden und dass die Bundesregierung da eben nicht vorwärts kommt. Ja, da muss man eben sehen, was jetzt tatsächlich dann konkret am Ende des Tages rauskommt und auf was man sich einigen kann. Die Bundesregierung hat zumindest angekündigt, dass man im September eine Grundsatzentscheidung treffen möchte über entsprechende Gesetze und die möchte man dann Jahresende im Kabinett verabschieden.
Also wer dämmen will oder plant, sich ein E-Auto zu holen, der wartet noch ein wenig bis September. Da wird vielleicht ordentlich gefördert dann, wenn das beschlossen ist. Katharina Hamberger aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio über das Treffen des sogenannten Klimakabinetts heute in Berlin. Und das war das Update
an diesem
Mittwoch. Ach ja. Das klingt ja, als wäre es für immer vorbei.
Nein.
Habt ein schönes, langes Wochenende. Mein Name ist Ralf Günther. Ilka Knigge war mit im Studio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.